Ich heiße Paul, ich bin 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Parkour und Swimming. Also Schwimmen. Also wir haben halt einen Anruf im Auto bekommen, dass Papa gestorben ist. Also ich konnte mich jetzt nicht so richtig verabschieden, weil dann war er halt schon tot.
Also mein Vater ist halt, als ich 8 war, an Krebs gestorben und an meinem 8. Geburtstag, da ist er gestorben. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Köln-Sülz.
Ich bin Laura, ich war 17 Jahre alt und das war in den Osterferien. Da ist plötzlich mein Papa verstorben. Der hatte einen Herzinfarkt und ja, wir haben ihn in seinem Bett gefunden und der ist quasi einfach nicht mehr aufgewacht.
Ich heiße Jakob, bin 12 Jahre alt und mein Bruder ist gestorben. Das war morgens, als wir es gemerkt haben. Das war der erste Tag nach den Sommerferien. Also ist er einfach am Morgen nicht mehr aufgewacht. Lukas, geboren am 19. Juni 2009 um 23.42 Uhr im Klösterchen. Das ist ein Krankenhaus. Er wog 3.645 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Das ist Lukas und das sind meine Omas. Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Da war ich 3 Jahre alt.
In dem Fotobuch, in dem Jakob herumblättert, gibt es eine Hauptperson. Es ist sein Bruder Lukas. Auf den ersten Bildern ist Lukas ein Baby, ein winziger Säugling. Dann wächst er heran zu einem fröhlichen Jungen, der auf vielen Bildern lacht und strahlt.
Da sind wir in Domburg. Das ist an der Nordsee. Das ist mein Vater, das ist Lukas und das bin ich. Das ist die Geburtstagseinladung, die wir gemacht haben für seine Freunde. Ich werde 4. Feierst du mit mir am 19. Juni von 3 bis 5 Uhr? Da hilft ein Bauarbeiter hier. Er mochte Bauarbeiter.
Jakob blättert von Seite zu Seite. Er erinnert sich gerne an seinen kleinen Bruder Lukas, der fröhlich und auch ein bisschen wild war. Was man auf den Bildern nicht sieht, Lukas war krank. Er litt an sogenannten epileptischen Anfällen. Das sind Krämpfe, die den ganzen Körper erfassen. Deshalb durfte Lukas längst nicht so wild sein, wie er gerne gewesen wäre.
Also er konnte jetzt nicht alles essen. Also er durfte jetzt nicht so viele Kohlenhydrate essen. Also nicht so viel Zucker und so. Und wenn er sich zu viel bewegt hat, dann ist er einfach umgefallen. Also es war dann ein Anfall. Und wenn der nicht aufgehört hat, dann musste der Notarzt kommen. Einmal in 2 Wochen. Und wenn man Pech hatte, auch einmal in der Woche.
Diese Anfälle waren gefährlich für Lukas. Er durfte deshalb nicht herumtoben wie alle anderen Kinder.
Man hatte auch sehr viel zu tun mit dem Lukas. Ja, weil man immer aufpassen musste, was er jetzt machte.
Lukas wurde 5 Jahre alt. Dann lag er eines Morgens tot in seinem Bett.
Mein Vater, er wollte ihn wecken. Und ja, dann hat er es gesehen. Also ich habe es erst gar nicht verstanden. Da war ich 8 Jahre alt. Also der Notarzt war hier. Und da habe ich mich gefragt, was jetzt los ist und so, warum meine Eltern so traurig sind. Ich habe es erst so nach einer halben Stunde richtig verstanden. Dann war ich traurig. Also.
Auch dieser Tag ist in dem Fotobuch, das Jakob in den Händen hält, festgehalten.
Also das ist an dem Tag, wo er gestorben ist, sein Zimmer. Hier ist eine Eisenbahn. Also so eine Brio-Eisenbahn. Das Fenster, da sind so gebastelte Sachen dran geklebt. Da steht, jetzt ist alles anders. Lukas stirbt in der Nacht vom 19. auf den 20. August 2014. Wir finden ihn am Morgen um 6.30 Uhr in seinem Bett. Da ist ein Blumenstrauß. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der da ist.
Von einem Tag auf den anderen fehlte in Jakobs Familie ein Mensch. Der kleine Bruder Lukas war nicht mehr da. Jakob, seine Mutter und sein Vater mussten nun ohne den Jüngsten weiterleben. Heute, 3 Jahre später, kann man sehen, dass es Jakob und seinen Eltern wieder gut geht. Carla und Paul haben vor mehreren Jahren ihren Vater verloren. Er ist an Krebs gestorben. Laura, die heute schon studiert, war noch in der Schule, als ihr Vater an einem plötzlichen Herzversagen starb. Sie alle können mit dem Tod ihrer Liebsten heute gut umgehen und weiterleben, ohne ununterbrochen traurig zu sein.
Klar ist halt so, manchmal wird man halt schon traurig, aber man hat es halt auch wieder verdaut. Und ich lebe jetzt halt allein mit meiner Mama und meiner Schwester. Und dass man schon gewöhnt ist, dass der Vater tot ist, und deswegen findet man das jetzt nicht so schlimm. Und also man findet es halt schon schlimm, aber ist für einen normal halt.
Manchmal träume ich halt so von ihm und dann reden wir halt immer über irgendwelche Sachen und so, und es ist sich sehr psycho an gerade. Also wenn ich dann halt von ihm träume, dann ist es eigentlich eher so gut, weil dann ist es halt nochmal wie so eine Erinnerung, die halt nochmal so verdeutlicht wird.
Oh, der war einfach der beste Vater der Welt. Das sagt wahrscheinlich jeder. Er war ein sehr ruhiger und aber auch gleichzeitig sehr lustiger Mensch. Wir waren zusammen viel reisen und er hat uns ganz viel erklärt, hat immer irgendwelche Witze erzählt, um uns zum Lachen zu bringen.
Also ich bin jetzt nicht mehr so traurig, wenn ich an meinen Bruder denke. Und ich weiß jetzt, wie andere Leute damit umgehen, wenn sie einen Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben.
Jakob, Laura, Carla und Paul haben alle einen Ort besucht, an dem sie sich mit anderen über ihre Trauer austauschen konnten. In Köln gibt es einen Verein namens Traube, wie die Weintraube. Trau steht für Trauer, B steht für Begleitung. Traube ist also die Abkürzung für das Wort Trauerbegleitung. Zu Traube kommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die einen nahen Menschen verloren haben. Sie kommen in Gruppen zusammen, sprechen, spielen und lernen, mit Trauer, Wut oder auch Schuldgefühlen umzugehen.
Wir haben halt da so Spiele gespielt und durch die Spiele haben wir dann gelernt, das mit dem Vater zu verdauen und das wieder so ein bisschen so sozusagen wie Therapie für, wenn jemand tot ist.
Es gibt einen großen Raum. Also da war eine Anfangsrunde. Es gab eine große Kerze, die hat ein Kind am Anfang angezündet. Und daran hat jeder sein Teelicht angezündet. Und das hat man dann in eine Wanne gelegt, wo Wasser drin war. Und die schwammen dann alle darum. Also für jeden Verstorbenen dann ein Teelicht.
Und dann hat jeder so übers Wochenende uns so ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir meistens noch was gebastelt oder so. Wenn Todestage von verstorbenen Familienmitgliedern waren, dann haben die halt immer so eine Kerze geschenkt bekommen, die Kinder. Und ich glaube, die konnten sich dann auch so einen Stein für Kraft oder so aussuchen.
Alle zwei Wochen gingen die Kinder und Jugendlichen in ihre Gruppen und fanden dort andere, die eine ähnliche Geschichte hatten.
Ich kann mich noch an einen erinnern, der einen toten Bruder hatte. Dann der auch einen toten Vater hatte. Und mit den Kindern, die dann da waren, denen hat man auch sehr viel über den Tod seines Vaters gesprochen, ja.
Einfach, weil man so gesehen hat, dass es halt dann auch noch so andere Kinder gibt, die so dasselbe Schicksal sozusagen hatten, wie Familienmitglieder, die gestorben sind, so Bruder, Vater oder Mutter oder so.
Man hat halt mehr drüber geredet als generell, weil dann ist es halt nicht peinlich, das zu sagen oder so, weil du weißt einfach, dass es bei den anderen genauso ist und dass die auch reden werden. Und dann kannst du halt einfach sagen, hallo, mein Name ist Paul und mein Vater ist tot.
Außerhalb der Trauergruppe, zum Beispiel in der Schule, ist es Paul schwerer gefallen, über den Tod seines Vaters zu sprechen.
Weil ich finde das nicht so cool, darüber zu reden. Ich mag das generell nicht so. Ich bin immer so schüchtern, wenn man darüber redet. Das macht halt einen immer so traurig und ja, ich will nicht so oft traurig sein, weißt du?
Ich wollte da nicht drüber reden. Wahrscheinlich hätte ich angefangen zu weinen.
Nicht nur für die Kinder, die jemanden verloren haben, sondern auch für ihre Mitschüler ist es nicht leicht, mit der Situation umzugehen. Auch Laura erinnert sich gut an die ersten Schultage nach dem Tod ihres Vaters.
Meine engsten Freundinnen, die haben sich dann sofort so um mich gekümmert und waren immer an meiner Seite. Und es gab aber auch viele, die mir so ein bisschen aus dem Weg gegangen sind, weil die gar nicht wussten, was die sagen sollen. Und auch von den Lehrern. Da gab es so zwei, drei, die sich mal in der Pause zu mir gestellt haben und gefragt haben, ob ich irgendwie darüber reden möchte. Aber ansonsten haben viele so getan, als wäre nichts passiert. Ja, man hat so Angst, das Falsche zu sagen, aber eigentlich gibt es da auch gar nichts, was man richtig oder falsch machen kann, sondern einfach nur zu fragen, wie geht's dir und was denkst du darüber?
In der Trauergruppe müssen die Kinder und Jugendlichen gar nichts erklären. Jeder dort weiß einfach, wie es sich anfühlt, wenn jemand aus der Familie plötzlich oder nach langer Krankheit nicht mehr da ist. Das macht es leichter, miteinander zu reden, aber auch zu lachen, albern zu sein, zu toben. Und das mögen nicht nur die Kinder.
Also der schönste Raum für alle ist eigentlich dieser Toberaum. Den fanden wir sogar auch cool, die jungen Erwachsenen. Mit einem großen Bällebad und Matten, wo man sich einfach hinschmeißen kann und toben kann. Ja, und ganz viel Bälleschlacht gibt's hier.
Da mit dem Boxsack, der Torraum. Man konnte sich da einfach so austoben und ja, das fand ich halt schon ziemlich cool. Und da stand noch ein Kicker drin und ein Tisch, wo man malen konnte. Und dann gab es noch einen Raum, wo man sich entspannen konnte. Da hat dann vielleicht jemand ein Buch vorgelesen oder so. Und in der Mitte ist so eine große Säule aus Glas, wo drin Wasser ist und wo immer Luftblasen drin waren.
Die verschiedenen Räume helfen den Kindern, ihre Wut rauszulassen oder Ruhe zu finden. Oder auch beim Malen und Basteln Erinnerungen aufleben zu lassen.
Basteln fand ich gut. Eine Box, wo wir Andenken an die Verstorbenen reingetan haben und einen Traumfänger.
Da haben wir halt Traumfänger gebastelt alle, weil manche Kinder halt auch Albträume hatten und so.
So eine Kiste, die hat man dann so angemalt. Ja, und dann konnte man da seine Sachen reintun, wie Fotos und so.
Die Erinnerungskiste, die Carla bei Traube gebastelt hat, steht auch 2 Jahre später noch in ihrem Zimmer.
Also einmal die Todesanzeige, dann ein Taschenmesser, was er mir mal geschenkt hat. Und das ist so ein Buch über Krebs. Das hat meine Mutter wahrscheinlich mal gekauft, halt so zum Verstehen irgendwie. Und ein Brief an meine Mutter von meinem Vater. Also ist auch so die Erinnerungskiste von meiner Mutter offenbar. Und die Brille von meinem Vater. Also ganz viele Sachen, wenn ich die jetzt alle auspacke, dauert das irgendwie Ewigkeiten.
Manche Kinder packen auch Düfte in die Kiste, wie eine Seife, die ihre Mutter immer benutzt hat, oder das Deo vom großen Bruder. Andere behalten Kleidungsstücke, ein Fußballtrikot und ein paar Socken. Wieder andere, wie Paul, packen gar keine Kiste. Wenn Paul nach Erinnerungen an seinen Vater sucht, hat er einige ganz klare Bilder vor seinem inneren Auge.
Mir ist vor allem so, da war ich so am Tisch, an Weihnachten, glaube ich, war das. Und dann haben wir da halt gegessen, ja. Und ja, die Erinnerung weiß ich noch, und als er mich an die Hand genommen hat, ja. Wir waren halt draußen auf so einer Wiese und dann hat er mich an die Hand genommen und dann sind wir zusammengegangen halt.
Besonders stark sind bei Laura, Carla, Paul und Jakob die Erinnerungen an die Zeit rund um den Todestag ihres Vaters oder Bruders. Manche davon sind schön, andere schwer.
Also es war halt so, manchmal hatte der halt so bestimmte Medikamente, dann durfte man nicht in die Nähe von ihm, dann ging es nicht mehr so gut. Er war halt eher so nachdenklich.
Ich habe mich halt oft irgendwie so dazugelegt, weil er konnte ja nicht mehr viel machen, weil ich wusste halt, dass er halt bald nicht mehr lebt. Und dann wollte ich halt die letzten Tage sozusagen noch so genießen. Und dann hat er eigentlich auch fast nur noch geschlafen so. Aber trotzdem habe ich mich halt dann so neben ihn gelegt, weil, keine Ahnung, vielleicht spürte er das ja oder so. Am 8. Geburtstag, da ist er gestorben.
Also ich habe ihn dann nochmal gesehen, aber ich wollte halt die ganze Zeit weg, weil ich auch ein bisschen Angst davor hatte. Er war halt schon irgendwie fremd auf so eine Art. Er war halt so blass und seine Fingernägel sahen auch irgendwie komisch aus. Kann man nicht so gut beschreiben. Schon ein bisschen creepy, kann man sagen.
Also der lag ganz friedlich im Bett, so als würde er schlafen und war aber ganz blass. Also der sah ja schon verändert aus, hatte so eine ganz, ganz helle Haut und die Finger waren ein bisschen blau angelaufen. Und ja, das ist so ein Bild, was echt komisch ist. Also es war er, aber halt nicht mehr da.
Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich den Lukas noch sehen will. Nö, ich wollte das nicht. Wir haben ihn auf dem Südfriedhof begraben. Er hatte eine Urne. Also in der Urne ist ein Behälter, da ist die Asche drin. Und da drum ist dann nochmal ein Behälter, wo dann noch andere Sachen reingelegt werden können. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da 2 Bilder mit reingelegt habe. Auf dem einen Bild war ein Zug, also eigentlich auf beiden Bildern, weil der Lukas Züge sehr gern mochte.
Es war eigentlich auch ganz schön, aber natürlich auch sehr traurig, wie wir da am Grab standen und als die Urne da ins Grab gelegt wurde.
Ich habe viel mit meinem Freund an dem Tag gespielt. Der war auch auf der Beerdigung. Ja, da waren halt schon viele Leute und Männer in so einem schwarzen Anzug und die haben halt diesen Sarg getragen. Ich stand da nicht so lange. Ich bin mit meinem Freund losgerannt und wir haben die ganze Zeit Fang gespielt.
Ich fand es schon schön, nur komisch, weil die Familie sitzt ja immer ganz vorne und dann ist halt immer so, dass halt so die von vorne nach hinten zur Tür rausgehen. Und dann saßen wir halt ganz vorne und dann sind wir da halt so rausgegangen und dann haben uns halt echt so alle angeguckt.
Es war halt auf dem großen Friedhof bei uns und vorne stand halt die Urne, die wir bemalt haben und ein Bild von ihm. Und es war so ein wunderschöner sonniger Tag und es waren super viele Leute da und ich habe dann so nach vorne geguckt und hatte das Gefühl, dass ein Sonnenstrahl auf das Bild scheint. Und das hat mir irgendwie so das Gefühl gegeben, der guckt gerade von oben zu und es geht nicht um den Tod, sondern er ist irgendwie immer noch da.
Auch bei Traube, dem Verein für trauernde Kinder und Jugendliche, haben die Erinnerungen einen Ort. An einer Wand hängen, wie an einem dunkelblauen Himmel, unzählige Sterne aus Pappe mit den Fotos der Verstorbenen.
Und die sind mit Federn und Buchstaben und Glitzer dekoriert. Wie der Sternenhimmel bei Nacht, wo ganz viele liebe Menschen auf einen runterschauen.
Da hat man nochmal gesehen, wer da alles gestorben ist. Und dann wurden die Sterne auch in jeder Runde von der Wand abgenommen und vor die Kinder gelegt, von denen derjenige gestorben ist.
Ja, also ich sehe zum Beispiel Bilder von Vätern, dann Bilder von zwei Kindern, die aus einem Glas trinken, Bilder von Frauen, hier ist zum Beispiel auch ein Opa, der verstorben ist, Bilder von einer ganzen Familie, die zusammensitzt. Also immer die Bilder, die so für die Kinder am schönsten sind und die an den Verstorbenen erinnern.
Wenn sich die Kinder und Jugendlichen in den Trauergruppen treffen, wenn sie zusammen sprechen, toben, basteln oder sich entspannen oder einfach herumalbern, dann heißt das nicht, dass sie ihre Toten deshalb weniger vermissen, dass die Trauer einfach aufhören würde. Aber sie können ihre Gefühle mit anderen teilen und Wege finden, auch zu Hause oder in der Schule damit umzugehen.
Also ich schreibe manchmal Briefe oder so, das haben wir bei Traube ja auch mal gemacht. Und dann halt, also das mache ich jetzt nicht immer, aber halt an so einen Ballon haben wir das dann da gebunden und halt so in den Himmel gelassen. Also ich fand es ganz gut, weil dann kann man ihm halt noch so Sachen sagen. Man weiß zwar nicht genau, ob er es so mitbekommt, aber so für einen selber ordnet man das halt auch nochmal so.
Das Leben geht weiter, das sagt man manchmal so leicht dahin. Für die Kinder und Erwachsenen, die einen geliebten Menschen verloren haben, ist das nichts als ein leerer Spruch. Denn das Leben bleibt für sie eine ganze Weile stehen. Und wenn es dann weitergeht, ist es ganz anders geworden als vorher. Die Toten hinterlassen eine große Lücke, aber irgendwie sind sie auch noch da.
Das Grab für mich bedeutet gar nichts. Ich glaube auch nicht, wenn man da Blumen hinlegt, dass dann die Blumen zu ihm hochkommen oder so. An sowas glaube ich halt nicht. Ich glaube einfach, dass er die ganze Zeit als Geist an deiner Seite ist und dich die ganze Zeit anguckt. Aber manchmal hat man halt so Träume. Ja, dass er noch lebt oder weiß ich, dass er irgendwie im Zimmer steht oder keine Ahnung, weiß man nicht genau. Es sind eher gute Träume.
Also ich habe jetzt nicht wirklich so eine Vorstellung. Es gibt ja irgendwie so ganz verschiedene Theorien mit Wiedergeburt und keine Ahnung. Vielleicht alles so ein bisschen oder so. Dass er dann erst im Himmel in Anführungszeichen ist so und dann halt wiedergeboren wird oder keine Ahnung. Dass der Mensch halt nicht ganz weg ist und dann ist halt nicht ganz so ein harter Abschied. Aber man weiß auch nicht, kann auch sein.
Ich vermute halt, dass man dann so in den Himmel geht und dann halt so als Geist so einfach rumschweben kann. Du kannst dahin schweben, wo du willst. Also wie ein Himmel, wo dann die Seelen drin sind. Hellblau. Mit Wolken und so. Und da sind ganz viele andere Seelen noch. Ich glaube, der ist da wie jeder andere. Im Himmel ist man nicht krank.
Für mich ist auch der Friedhof gar nicht der Ort, wo er ist. Er ist irgendwie überall und er ist im Sonnenstrahl und vielleicht manchmal in einem Eichhörnchen. Also so kleine Zeichen, die er so sendet, wo ich das Gefühl habe, seine Liebe ist überall und er ist jetzt nicht da begraben auf dem Friedhof. Auch wenn die Sonne scheint, wo ich so das Gefühl habe, der zwinkert mir gerade zu oder ja, wo ich so einfach ihn spüre, dass er einfach da ist und aufpasst.